möchte heute Morgen Johannes 1 aufschlagen, Johannes Evangelium und den ersten Kapitel. Vor fast 2000 Jahren ist der Jesus Christus auf die Erde gekommen. Wenn du überlegst, dass vor 2000 Jahren fast diesem Glauben überlebt hatte, ist dann eine große Frage, wie hat es überlebt? Wie ist es möglich gewesen, dass so viele Generationen, danke, so hunderte von Generationen von Menschen weiter von Jesus Christus wissen und nicht nur von ihm wissen, sondern sich nach ihm nennen, als Christen, als Nachfolger von ihm. Überlege mal, wie viele Millionen von Menschen gelebt haben auf der Erde, welche wir gar nicht kennen, die einfach verschwunden sind. Sogar Menschen, die sich als Messias vorgestellt haben oder als Rettern oder als Helden. Aber sie sind weg. Wir wissen nichts von denen. Und von denen wir wissen, ganz wenig. Aber von Jesus Christus vieles. Außer der Bibel selbst, dass wir dieses Buch haben, aus Bericht von Jesus. Wie ist es, dass es weiter so überlebt hatte? Ich möchte heute Morgen sehen, was Gott als Wege, als Methode verwendet. Sorry. Ich darf nicht husten, wenn ich predige anscheinend. Hab versucht. Das ist einfach so. Ich möchte heute Morgen Gottes Wege sehen, wie er seine Wahrheit weitergegeben hat. Und wie er das erst gemacht hat. Die ersten Schritte, ersten Schritt in der Geschichte, wie Jesus weiter mitgeteilt wurde, wie von Jesus weiter erzählt wurde. Ich lese heute Johannes Kapitel 1, Verse 35 bis 51. Wir sind gerade bei Johannes der Täufer, der gekommen ist und als Leute ihn gefragt haben, wer bist du denn? Du siehst komisch aus, du bekleidest dich ganz anders als andere Menschen, du isst was ganz anderes, Heuschrecken und Honig, du lebst in der Wüste, du hast eine ganz merkwürdige Botschaft, eine ganz besondere Botschaft, dass irgendjemand da nach dir kommt, du taufst, eine taufende Buße, dass die alles Buße von ihren Sünden machen müssen. Wer bist du denn? Und er sagte, ich bin die Stimme in der Wüste. Mach, ebnet den Weg, mach den Weg gerade für unseren Herrn, für Yahweh. Und so war seine Botschaft. Und dann hat er Jesus gesehen und hat ihm vorgestellt und sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und dann kommen wir zu unserer Stelle, ab Vers 35. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern und hinblickten auf Jesus, der vorbeiging, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein oder Petras. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet dann Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, aus Nazareth kann etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah die Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm, siehe, wahrhaftig, ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dies sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. In dieser Stelle haben wir vier Ereignisse, vier kurze Geschichten oder Ereignisse, die zusammengebracht sind, die uns von den ersten Mitteilungen von Jesus erzählen, wie die Wahrheit von Jesus weitergegeben wurde. Und ich möchte anmerken, von diesen vier Geschichten, keine ist genau gleich wie die anderen. Allgemein sehen wir, Gott wirkt auf verschiedene Art und Weise mit Menschen. Er hat unterschiedliche Wege, wie Menschen zu ihm finden. Aber zu ihm haben sie doch diese Menschen gefunden. Unterschiedlich ist es. Wir sollen auch anmerken, dass Gott wird sich nicht einschränken lassen, wie er Menschen zu ihm führt. Mit drei von diesen vier Geschichten hat Gott auch Menschen benutzt. Ganz normale, gescheidene Menschen. Sie sind auch nicht als Helden vorgebracht. Es war nicht so. Manche meinen, dass die Jünger irgendwie was schummeln wollten, was so groß machen wollten, um eine Religion zu gründen. Aber wenn du diese Geschichten anschaust, diese Jünger kommen gar nicht als Helden vor. Sie sind ziemlich unbeeindruckende Menschen. Benehmen sich ziemlich schlecht. Wenn ich etwas groß machen wollte von einer Religion und es um meine Religion ginge, würde ich nicht solche Geschichten mit erzählen. Auch von diesen sind sie nicht so beeindruckend. Weil es wirklich nur ein Bericht ist, was geschehen ist. Es war nicht ihr Ziel, irgendwie sie groß zu machen, sondern den Herrn Jesus groß zu machen. Aber drei von diesen Geschichten hat Gott anderen Menschen benutzt, anderen zum Glauben zu führen oder zu Jesus zu führen. Interessant, selbst als Jesus auf die Erde war, war er nicht allein die rumgegangen sind und Menschen gerufen hatte, sondern er hat auch in seinem Leben auf die Erde Menschen benutzt. Gebraucht. Menschen in eine Nachfolge zu bringen. In dieser Geschichte, du hast einige Hinterthemen, die oftmals vorkommen. Er spricht von komm und siehe. Siehe, was hier ist. Erfahre, erlebe was von diesem Gottmensch, von Jesus. Und sehe für dich selbst. Aber eine andere große Thema hier ist, was wir nennen, die Nachfolge. Die Nachfolge. Er spricht davon, dass sie ihm nachgefolgt haben. Zum Beispiel die Jünger, zwei Jünger, die erst umgenannt sind, haben Jesus nachgefolgt in Verse 37 und 38. Die folgten Jesus nach. Jesus sagt selber zu Philippus in Vers 43, folge mir nach. Was wir hier sehen, ist, dass Menschen Nachfolger Jesu geworden sind. Nun, das ist nicht, dass sie ja, irgendwie gläubig waren und dann jetzt sind sie Nachfolger geworden. Also sprich hier von Menschen, die jetzt gläubig an Jesus geworden sind. Sie haben Jesus angenommen. Sie haben gesagt, wir werden uns an diesem Mensch anschließen, in Vertrauen, dass er der Gottmensch ist, dass er meine Hoffnung ist und dass er mich nicht enttäuscht. Es ist die Nachfolge. Wenn du überlegst, jemand, der einen anderen nachfolgt, als Beispiel, als Vorbild. Ich denke an unsere zwei kleinen Kinder. Die sind, ich nenne sie oftmals unsere Minions. Also wenn du weißt, was Minions sind, diese kleinen gelben Wesen. Und so sehen sie auch, sie sind mit ihrem Haare. Und sie gehen rum in der Wohnung und sie machen alles Mögliche. Und eines Morgens, ich vergesse genau, wie es war. Ich glaube, sie sind früh aufgestanden. Ich war beim Männergebet oder irgendwas. Und als die Kleinen wach waren, haben sie zusammen was unternommen. Und zwar, also der Philipp ist immer der vorgeht und der Weg ebnet. Und dann Silas folgte ihm nach. Und sie sind unten in der Wohnung und haben so Pudding gefunden, diese Sahne, Kirschpudding, und haben das so ganz schön gestrichen auf den Sofa, auf dem Ledermöbelstück, auf den Teppich, überall. Und dann ein bisschen nachzuahmen, wie die Römer in Karthage so das zerstört haben, haben sie dann die Salzstreue genommen und haben das Salzstreue gemacht, so über alles. Okay, damit das ganz alles, das alles gleich Boden war. Also alles besiegt war mit Salz dann. Ein bisschen aufgestanden ist und das gefunden hatte. Und das ist eine Art Nachfolge. Silas ist ein treuer Nachfolger. Er schaut der große Philipp an und sagt, boah, ich will wie ihm sein. Eines Tages werde ich so groß sein. Das ist eine Nachfolge. Und er macht alles nach. Und das ist, du ahmst jemand nach. Und so ist es hier. Sie haben Jesus gesehen. Sie haben ihn erfahren. Und sie haben gesagt, hier ist der Wahre. Hier ist dem, auf den wir gesucht haben, Leben lang, auf den wir gewartet haben. Wir folgen ihm nach. Die Nachfolge Jesu. Diese zwei, vier Geschichten, es gibt erst diese zwei Jünger, die Jesus gefunden haben. Die sind erst ungenannt, aber wir wissen, dass einer davon heißt Andreas. Er wird dann im Vers 40 genannt. Diese vier oder drei, die genannt oder ungenannt sind, sind höchstwahrscheinlich aus Bethsaida. Andreas, gesamt mit Petrus, Simon Petrus und Jakobus, Johannes, waren Fischern auf dem See Galiläa, waren aber unten bei Bethanien und haben dann Jesus begegnet. Nun, er war schon ein Nachfolger von Johannes, das heißt, er war schon auf die Suche nach der Wahrheit. Er hat so viel Wahrheit, wie er konnte, hat er angenommen. Er glaubte an Gott, er glaubte an dem Alten Testament und dass der Messias kommen würde, aber Jesus noch nicht bekannt. Aber jetzt stellt ihm der Prediger Jesus vor. Johannes der Täufer stellt diese zwei Jünger. Andreas höchstwahrscheinlich ist der zweite ungenannte Jünger Johannes, weil dieses Johannes Evangelium ist. Und er spricht nicht von sich selbst oftmals. So höchstwahrscheinlich ist es Johannes. Und die zwei hat Johannes gesagt, siehe das Lamm Gottes. Er war ein Wegweiser zu dem Erlöser, zu der Erlösung. Siehe das Lamm Gottes. Und alle haben gewusst dann, was das bedeutet. Das Lamm war die, das geschlachtet werden musste jedes Jahr, um die Sünden des Volkes wegzunehmen, weil Gott heilig ist und Sünde bestrafen musste. Er ist das Lamm Gottes, der die Sünde der Welt, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und diese zwei Jünger haben dann Jesus nachgefolgt. Nun, ob sie schon im Herzen Jesus angeschlossen waren oder ob sie vielleicht schüchtern ein bisschen erst nach ihm gehen wollte, ein bisschen ihm zu beobachten, wissen wir nicht. Aber Jesus hat mittlerweile irgendwann mal ihn bemerkt, die zwei. Er sagte, okay, die zwei da. Und er sagt zu denen, was sucht ihr? Er stellt die Frage. Nun, Jesus Christus wusste alles. Warum würde er dann fragen? Also Jesus macht das oftmals in der Schrift. Er macht es auch im Alten Testament. Und zwar, er möchte, was in unserem Herzen ist, verborgen ist, offenbaren. Also wir kennen uns. Wir kennen andere Menschen. Wenn jemand etwas verborgen will, okay, kannst du mit nichts das rausbringen. Also es bleibt verborgen in ihrem Herzen. Aber Jesus stellt die Frage. Und dann werden sie sagen, was in ihrem Herzen ist. Was sucht ihr? Und sie, vielleicht, weil sie schüchtern waren, oder wissen wir nicht, aber sie haben nicht wirklich die Antwort gegeben, aber sie haben ihm dann wieder eine Frage gestellt. Rabbi, wo hältst du dich auf? Wo wohnst du momentan? Sie wollten Zeit mit ihm verbringen. Sie wollten ihm nicht was zuschicken. Sie wollten mit ihm Zeit verbringen. Wo hältst du dich auf? Und Jesus, barmherzig, mit Geduld, sagt, kommt. Kommt. Ein Befehl, kommt. Kommt und ihr werdet sehen. Verbringe Zeit mit mir. Und wenn du das machst, ich verspreche dir, du wirst es erfahren. Du wirst es erfahren. Und so haben die zwei, es war 10. Stunde, so nach der Zeitrechnung von den Juden, war es also ungefähr 16 Uhr, haben sie dann den Rest des Nachmittags mit Jesus verbracht. So ist es für uns bemerkenswert. Möchte jemand Jesus nachfolgen oder hat man Interesse an Jesus? Was soll man machen? Verbringe Zeit mit ihm. Lerne ihn kennen. Ich sage immer wieder, wenn Leute Interesse haben, aber nicht sicher sind, ist das wirklich die Wahrheit? Es gibt so viele Richtungen, so viele Religionen. Wie kann ich wissen? Verbringe Zeit mit Jesus. Kommt. Nimm ein Evangelium, nimm Johannes, nimm Markus Evangelium, ein kurzes Evangelium, ein Bericht von Jesus und seinem Leben und verbringe Zeit mit ihm. Beobachte, wie er sich bewegt, wie seine Gefühle weiter berichtet werden von ihm, wie er denkt, wie er gesprochen hatte, was hat er am Ende seines Lebens getan und erfahre das. Und jemand, der mit offenen Herzen das macht, wie diese zwei Jünger, wird irgendwann mal feststellen, doch, er ist er. Er ist derjenige, auf dem ich gesucht habe. Er ist der Messias. Müssen auch nur kurz erklären. Diese zwei haben hier erst Jesus nachgefolgt. Aber wenn du die anderen Berichte liest, du merkst, es gab auch Stufen, wie sie weiter ihm gefolgt haben. Hier ist nicht das Endgültige, dass sie letztendlich Aposteln geworden sind. Sie haben hier erst Jesus kennengelernt. Jesus erst hat er sich ihm denen vorgestellt. Aber nach und nach werden sie berufen, erst in Lukas 5 bei See Galiläa, das ist ein anderer Ort. Und dann wird er die berufen ihm nachzufolgen, quasi im vorzeitigen Dienst. Und dann später, in Lukas 6, sind sie dann erst Apostel genannt. Das ist nicht alles ein Bericht. Du siehst schon Unterschiede, weil es auch so langsam mehr und mehr mit Jesus verbracht haben. So ist es auch heute. Also sie haben dann Jesus erst hier kennengelernt. Und als sie festgestellt haben, hier ist die Wahrheit, sind sie entschieden, Jesus nachzufolgen. Nun, diese zwei sind durch ihre Zeit mit Jesus überzeugt worden, dass er der wahre Erlöser ist. Nun ist die Frage, wenn du von etwas tief überzeugt bist, was machst du? Wenn du von etwas absolut begeistert bist, was machst du? Ich gebe ein Beispiel, wenn du ein gutes Buch gelesen hast, für manche ein neues App für dein Handy, die wirklich hilfreich war irgendwie, einen guten Film, der irgendwas ja, von der Geschichte oder irgendwas beigebracht hat, du bist begeistert davon und du möchtest weiter erzählen, dann sprichst du mit anderen darüber. Es gibt ein Buch, das ich gerade lese, es heißt Der Fall Jesu. Kennt jemand das Buch? Ich habe ein paar davon erzählt, es ist von einem Mann, der heißt Lee Strobel in Amerika. Und er, das ist eine ganz spannende Geschichte, und als ich das gelesen habe, habe ich auch erfahren, dass gerade ein Film darüber gedreht wurde, von Teilen von dem Buch, kannst du nicht alles in dem Buch reinbringen, von seiner Geschichte, wie er zum Jesus gefunden hatte. War total begeistert davon, als er auf Deutsch hier in unsere Region gekommen ist, habe ich das kaufen müssen. Habe ich dann die Zeit gefunden, das anzuschauen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich davon begeistert. Ich finde es wirklich toll, kann es wirklich empfehlen. Das heißt der Fall Jesu. Wie jemand, der wirklich auf der Suche war, Jesus zu widerlegen, dass er auferstanden ist, letztendlich herausgefunden hat, eigentlich ist doch die Wahrheit und ist jetzt Pastor in Amerika. Ganz tolle Geschichte. Jetzt habe ich Spoiler Alert, jetzt habt ihr die ganze Geschichte gehört, sorry. Aber es ist wirklich sehenswert. Aber ihr merkt, ich bin davon begeistert. Ich muss das weitererzählen. So war es für Andreas. Er hat die Wahrheit gefunden. Er musste jemand anderen erzählen. Und zwar hat er seinen Verwandten, nächsten Verwandten, seinen Bruder Simon Petrus davon erzählt. Er sagte, wir haben den Messias gefunden. Den, der kommen sollte, um uns von unseren Sünden zu retten, uns zu befreien, er ist da. Und er führte ihn, Vers 42, zu Jesus. Siehst du, ein Prediger hat zwei zu Jesus geführt. Ein Bruder jetzt führt einen anderen zu dem Herrn Jesus. Und Jesus, als er diesem anblickte, der auch aus Bethsaida war, auch Fischer, hat Jesus ihm angeschaut, angeblickt und sagte seinen Namen. Er kannte ihn schon. Er zeigt sich als der souveräne Gott, der auch seinen Namen schon kannte. Er sagt, Simon, du bist Simon. Und dann sagt er, was uns ein bisschen merkwürdig ist, er macht seinen Namen neu, gibt ihm einen neuen Namen. Und zwar Kephas, das Wort Petras, was wir jetzt sagen, Petrus. Also das kommt ein bisschen merkwürdig vor. Okay? Du lernst jemanden kennen und sagen, hey, du bist der François, jetzt bist du der Frank. Okay, was soll das bedeuten? Okay. Aber in der Antike war es so, wenn dein Name hat was von deiner Persönlichkeit, deinen Eigenschaften gesagt, wer du warst. Und Jesus hat Petrus angeschaut und sagt, du bist Simon, aber du wirst Kephas heißen. Das Wort für Stein oder eigentlich Felsen. Denk an Stein, denk an so einen kleinen so Kugel, aber das Wort für Felsen, etwas Großes, etwas Fest, Felsenfest, sagt er, du wirst Petras heißen. Was soll das bedeuten? Kannst du dir vorstellen, wie das Petrus geklungen hatte? Jesus zeigte ihm, dass er allwissend war und dass Jesus seine Augen auf ihn fixierte, dass das Wort anblicken wirklich seine Augen auf ihn fixierte, hat er ihm diese Name gegeben. Jesus zeigt hier seine Autorität über diese Menschen, der er gerade kennengelernt hat. Jesus, der wir früher in Johannes 1 in der ersten Verse erfahren haben, alles geschaffen hatte. Jetzt zeigt Petrus persönlich, ich bin auch der Souverän über dich. Und ich gebe dir einen neuen Namen. Du wirst Kephas heißen. Du wirst Petrus heißen. Jesus gibt ihm, verspricht ihm, wenn er ihm in Berührung mit Jesus gekommen ist, er hat jetzt eine neue Identität bekommen. Er gibt ihm eine neue Zukunft. Er vergewissert aber nicht, dass er schon 100% stabil ist und felsenfest war. Er zeigt hier, dass er eine Zukunft für ihn hatte. Er sagt schon, Jesus sah schon im Voraus, was Petrus sein würde. Und wie ich gesagt habe, der Petrus von all den Jüngern ist den wenigsten beeindruckend unter den Jüngern. Also immer wieder macht er etwas, so sagen, wow, was für ein Schnitt. Also er war derjenige, der aufs Wasser gelaufen ist, aber dann fast in dem gleichen Wasser ertrunken ist. Er ist derjenige, der Jesus Vorwürfe machte, weil er sagte, dass er sterben musste. Nee, das darfst du nicht. Wirst du nicht machen. Und Jesus musste ihn Satan nennen, weil Satan ihm als Werkzeug, als Stolperstein in seinen Weg bringen wollte, dass er nicht den Willen des Vaters erfüllen würde. So von verschiedene auch vor allem, wie er Jesus dreimal verleugnete. Er sagte, nö, ich kenne ihn nicht, obwohl er doch seit diesem Moment ihn gut kannte. Nicht so beeindruckend. Aber Jesus sagt, du heißt Petrus. Ich gebe dir eine Zukunft. Ich kenne dein Ende. Ich kenne, wie du jetzt bist, aber ich sehe dich, wie du sein wirst. Und was ich von dir gestalten werde. Vielleicht bist du auch in so einer Lage als Christ. Du bist in der Nachfolge, aber du merkst, Mensch, was für ein Versager. Was habe ich das falsch gemacht? Also, meine Hand ist hoch, ich habe mich gemeldet, so ist es bei mir. Okay? Was für ein Versager, was habe ich so vermasselt? Die sagen, Jesus sieht dich nicht, wie du jetzt bist. Er sieht dich, wie du sein wirst. Das ist deine Hoffnung. Es ist in ihm. Dieser kurze Satz, was für eine Hoffnung gibt den Herrn Jesus. Jesus, der in der Nachfolge für die nächsten 2000 Jahre kommen wird. Gibt mir das auch, so eine Hoffnung. Jesus findet Andreas, er findet diesen anderen, vielleicht Johannes, und dann jetzt hat Andreas Petrus gefunden, und jetzt sehen wir den dritten, und zwar der Philippus. Der Philippus, der nicht so beeindruckend ist, der auch jedes Mal, wenn er seinen Mund aufmacht, sagt er etwas ganz unsicher. Also er ist anscheinend ein ganz einfältiger Mensch. Und jedes Mal, wenn das ein Problem ist, er weiß nicht, was zu machen. Weiß nicht, ich frage einen anderen. Okay? Und er ist nicht so beeindruckend, aber er ist derjenige, der von Jesus selber gefunden wurde. Er ist von Jesus selber gefunden. Jesus hat ihn gefunden und sagte, Philippus, folge mir nach. Folge mir nach. Und so ist er, der auch aus Bethsaida gekommen ist, aus dem gleichen Stadt wie Andreas und Petrus. Vielleicht waren sie beide zusammen in der Grundschule, wer weiß. Also, von einem Sandkasten gespielt. Also sie haben einander gekannt, zumindest. Und sie waren höchstwahrscheinlich und waren in Bethsaida zusammen. Philippus wurde gefunden. Und dann kommt auch den vierten, und zwar Nathanael. Nathanael. Wir wissen vielleicht einen von den wenigsten über diesen Nathanael. Vielleicht ist er auch der Bartholomäus, der später vorkommt oder in dem anderen Evangelien erwähnt wird, als anderen Name. Wissen wir nicht. Aber Jesus hat ihn auch in seiner Souveränität bekannt und hat ihm durchblicken können. Also interessant, dieser Mann, als er von Nazareth erzählt habe, er sagt, wir haben den Messias gefunden, es kommt aus Nazareth. Er kommt aus Nazareth. Hat Nathanael ganz unbeeindruckend und verzweifelt gesagt, was? Aus Nazareth? Kommt überhaupt was aus Nazareth? Also ich stelle mich vor, vielleicht liege ich falsch, Entschuldigung, von diesem Ort kommt, aber stelle mir vor, so, er sagt, hey, der Messias oder der neue Kanzler, ja, wer auch immer es kommen wird, nein, ein neuer Kanzler, wisst ihr, er ist ganz toll und er kommt aus Käsewasser. Ach, toll, aus natürlich, Käsewasser. Kommt der Besten, okay? Der hellsten Köpfe kommt aus. Also, sorry, wenn du aus Käsewasser kommst. Ja. Janik und Nadia sind nicht da. Du musst mich bei denen weiter entschuldigen, später entschuldigen. Würde mich freuen, wenn Janik eines Tages Kanzler sein würde. Aber, ja. Okay? Also, Nazareth war überhaupt nicht beeindruckend. Was? Nazareth? Also, es ist nicht unbedingt, dass es so ein roter Lichtstadtteil war. Das ist nicht bekannt von Geschichte her. Aber zumindest war es nicht so beeindruckend. Okay? Es gab nicht, höchstwahrscheinlich haben sie nicht ihre eigenen Zeitung gehabt oder was, also ein Wochenblatt. Sie waren höchstwahrscheinlich ganz kleinen, unbekannten Ort, aber der Messias kommt von der Stadt. Und so war Nathanael, hat er schon gezeigt, dass er ohne Trug war. Was? Käsewasser? Oh, wie kann das sein? Sorry, das ist meine Übersetzung, er sagt Käsewasser. Also, Jesus sah ihn. Aber Philippus sagt, hey, kommen Sie für dich selbst. Du musst es selber erfahren. Also, wir merken hier, den wahren Glauben an Jesus Christus ist etwas, das nicht gezwungen ist. Es kann nicht mit dem Schwert durchgedrungen werden. Das haben manche im Namen Jesu leider versucht. Aber das ist nicht möglich. Andere Religionen haben es auch gemacht. Aber das ist nicht ein Herzensglauben. Das ist ein Zwangsglauben. Und das bringt nichts. Er sagte zu ihm, komm und erfahre es für dich selbst. Nathanael musste selber entscheiden. Das ist etwas Wichtiges, wenn wir anderen über Jesus erzählen, dass wir das auch so sehen. Dass wir nicht Leute zwingen. Jesus ist derjenige, der die Herzen ändert. Wir können denen nur Jesus vorstellen. Sagen, Mensch, wir haben ihn gefunden. Ich möchte dir auch davon erzählen. Komm und sieh. Und Gott sei Dank ist Nathanael gekommen. Und Jesus hat gesagt, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Und Nathanael, also was würde ich machen, wenn Jesus das mir hätte gesagt hätte, würde ich sagen, ach nee, also wirklich, Trug, ja, ab und zu habe ich schon gelogen, also ich hätte mich schon einen Schein Demütigkeit gezeigt irgendwie. Was hat Nathanael gesagt? Wie wusstest du das? Okay. Also ihm war, oh, wie kennst du mich? Du weißt ja schon von mir. Ein Mann doch ohne Trug. Aber ganz ehrlich, ganz echt. Das ist etwas Wichtiges, dass man selber echt ist, zu sagen, ja, okay, Gott weiß das von mir. Und Nathanael, dann sagt Jesus zu ihm, wie kenne ich dich? Ich habe dich gesehen. Als du in dem Feigenbaum warst. Okay. So, muss dann aufpassen, wenn wir Geschichte lesen, so diesem, dass wir nicht so versuchen, eine große Wahrheit von dem Feigenbaum rauszuschöpfen. Also, er sagte einfach, das Detail, das ist wahrscheinlich nur, ihn zu beweisen, ich habe dich gekannt. Okay? Als du da unter dem Feigenbaum warst, nicht nur ein Baum irgendwo, du warst unter dem einen Feigenbaum, ich habe dich gesehen. Oh, du kennst mich doch. Du bist doch der wahre Messias, auch aus Nazareth. Und so hat er mit Glauben gesagt, Rabbi, Lehrer, du bist der Sohn Gottes. Ein Begriff nicht nur für das, wie ein Sohn von einem Vater, sondern ein Begriff für Göttlichkeit, dass er Gott ist. Gott in Fleisch gekommen. Du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Also als römische Kaiserreich so geherrscht hatte, hat er gesagt, du bist der König. Kein Kron, kein große Muskeln, kein große beeindruckende Art und Weise, aber er hat bemerkt, du bist doch der wahre Gott. Du bist der Messias. Und hat ihn angenommen. Und Jesus dann sagt diese Worte, du denkst, das beeindruckend ist. Du wirst den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Ob das wirklich geschehen ist, was er wirklich hier meint, ist, dass er Jesus aus der von himmlisch bestätigten Autorität sehen wird, was er auch erfahren würde. Der Engeln auf- und niedersteigen, das auch zu dem Hinweis auf den Traum von Jakob in der Wüste, aus der den Leiter gesehen aus dem Himmel, und die Engel auf- und absteigen, weil die Diener Gottes sind, als Zeichen, ich bin hier aktiv am Wirken, ich habe eingegriffen in deinem Leben, ich bin aktiv für dich im Einsatz. Und die Engel gehen auf und ab. Du wirst auch sehen, auf den Sohn des Menschen kommen die Engel auf und ab. Sind auch geschehen in seinem Leben. Als er betrübt war in Gethsemane, als er versucht wurde in der Wüste, haben die Engel ihm gedient. Er war die Bestätigten von Gott, der Vater, der Gottmensch. Nun, wir haben hier diese vier Geschichten. Die ersten, die berichtet sind, die in der Nachfolge Jesu gekommen sind. Merken wir, wie Jesus hier am Anfang seinen öffentlichen Dienstes und sein Königreich baute. Durch das Weitererzählen. Durch das Weitererzählen. Wir sehen hier zwei Jünger, die zusammen Jesus gefunden haben durch einen Prediger. Petrus durch seinen Bruder, Philippus durch Jesus selber und dann diesen vierten von einem treuen Freund, der weiter über Jesus erzählt hatte. Ich möchte dich fragen, wenn du Jesus kennst, nimmst du auch diesen Auftrag ernst, das weiter zu erzählen? Ist diese Geschichte nur die Jünger, nur die Hochberufenen, die das machen sollen, die anders erzählen sollen? Eigentlich haben wir schon den ersten Blick von dem Missionsauftrag, Missionsbefehl, das für jeder Christ gilt. Wir haben auch genau die gleiche Privileg, anderen Jesus vorzustellen. Was er für uns getan hatte, wie er uns von unseren Sünden befreit hatte. Das war sein Auftrag, auch für uns. Und habe ich überlegt, was hält uns, was hält dich, was hält mich zurück, von einem klaren Zeugnis anderen zu geben? Was ist für uns das Hindernis? Oftmals ist es vielleicht Stolz, wenn ich das beide sagen, ja, komme ich doof vor. Ich bin ein bisschen veräppelt, dass ich so an etwas, so altes glaube. Aber oftmals bin ich überzeugt, es ist auch eigentlich Lieblosigkeit. Es ist wirklich Lieblosigkeit. Lieblosigkeit für Gott. 2. Korinther 5 sagt, dass die Liebe Christi drängt uns, hat Paulus gedrängt, weiter von Gott, von Jesus zu erzählen. Weil Jesus so vieles für ihn getan hatte, musste er das weiterziehen. Es ist lieblos Gott gegenüber, aber es ist auch lieblos den Menschen gegenüber. Ein ganz interessantes Zeugnis. Ich sage jetzt das Zeugnis, nicht ein Glaubenszeugnis, weil er immer noch Atheist ist, aber ein Mann, ein Komiker, der wirklich Gotteslästerer ist, aber ein ganz offenes Zeugnis gegeben hat, wie er ein Christ begegnet hatte. Es war nach einem von seinen Shows, ich habe seine Shows nie gesehen, aber ein Komiker ist er. Und ein Christ war da und hat danach hat so ein eine Unterschrift von ihm bekommen, auf seinem Blatt, was er geschenkt, was er bekommen hat. Und hat dann, Gideon, Diener, hat dann ihm eine Bibel geschenkt. Und der Komiker wusste selbst nicht, dass es ein Neues Testament war. Er dachte, es war in den Psalmen, dass Psalmen im Neuen Testament war. Aber er hat gesagt, ja, er hat mir eine Bibel geschenkt. Und wisst ihr, er hat nicht über ihn gelästert. Er hat einmal gesagt, weißt du, ich glaube nicht an Gott. Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Aber ich kann euch sagen, wenn jemand wirklich überzeugt ist, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt und nicht anderen erzählen wird oder will, weil ja, das Sozialverhältnis sich ändert oder es angespannt macht. Mensch, er ist kein Freund. Er ist kein guter Mensch. Wenn du wirklich so glaubst, sagt er, dann sollst du es weiter erzählen. Und er war beeindruckt und hat sie bewegt, dass er diese Bibel von ihm bekommen hat. Er sagte, ich glaube nicht an Gott, aber ich kann euch sagen, dieser Mensch, er war ein sehr, 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 sehr guter Mensch. Und das war nicht, den anderen Mann groß zu machen. Aber was mich beeindruckt hatte, ist, dass er die ehrliche Liebe, echte Liebe von diesem Christ gespürt hatte. Es war nicht gezwungen. Es war in Liebe. Und er hat ihm in die Augen geschaut und sagt, ich habe was für Sie. Und natürlich wusste der Christ, glaube ich, dass er Atheist war. Aber er hat es weiter geschenkt. Was für eine Ermutigung für mich. Das ist deine Aufgabe. Das ist meine Aufgabe, dieses Privileg, Jesus weiter zu erzählen. Wie Andreas, seinem Bruder. Wie Philippus, Nathanael. Wie Johannes der Täufer, den zwei. Was hält dich zurück? Es kann auch andere falsche Motive sein, warum wir manchmal weiter erzählen. Manchmal ist es Selbstgerechtigkeit. Manchmal denken wir, wenn ich das weiterzähle, dann fühle ich mich besser. Das ist auch falsch. Das ist falsche Motivationen. Und das kommt auch rüber, glaube ich. Wenn wir aus falschen Motivationen, um vielleicht anderen davon zu erzählen, wie wir ein schönes Zeugnis gegeben haben oder wie wir das gemacht haben. Nein. Wir sind nur, wie ich eine gehört habe, wir sind nur Bettler, die anderen Bettlern erzählen, woher wir das Brot gefunden haben. Das ist unsere Aufgabe. Haben wir diese Liebe Christi, dass wir bereit sind, anderen zu erzählen, bevor es zu spät ist? Oder leben wir eher bequem? In unserem Reichtum, sagen wir mal, wir sind reich. Leben wir einfach weiter. Während unsere Freunde, Nachbarn langsam nah zu dem Todestag kommen und vor dem Gott des Universums stehen und Rechenschaft ablegen müssen. Und ich weiß nicht, höchstwahrscheinlich nicht, aber würden wir wie Paulus hat gelebt und sagt, ich habe kein Blut auf meinen Händen, weil ich wirklich treu geblieben bin, das weiter zu erzählen. Habe mein Bestes getan. Werden wir Blut auf unseren Händen haben, wenn wir im Himmel sind, weil wir ja, versäumt haben, anderen von dieser guten Botschaft zu erzählen. denke, oftmals ist es auch andere Prioritäten. Die haben den Vorrang in unserem Leben. Aber ich möchte auch vielleicht einige hier, ich kenne keine Herzen, nur Jesus. Das ist gut so. Möchte ich fragen, bist du sicher, dass du ein Nachfolger, Nachfolgerin Jesu bist? Hast du diesen Schritt genommen, nicht nur ein Christ zu sein oder in der Kirche zu sein, selbst hier Mitglied zu sein? Und hast du in deinem Herzen den Schritt genommen, Jesus Christus anzuschließen? Bist du wirklich sein Nachfolger? Ich spreche mir nicht von Vollkommenheit. So waren diese Männer auch nicht. Aber hast du gesagt, jawohl, er ist der wahre Messias. Er ist der Retter der Welt. Ich will haben, was mein Bruder oder meine Schwester oder mein Freund hat. Ich will auch diese Freiheit von meinen Sünden haben. Was hält dich zurück von dem Nachfolger? Lukas 9, wir werden nicht aufschlagen. An dieser Stelle kamen einige Menschen, die wirklich interessiert waren für die Nachfolge. Und sie hatten aber jede eine Ausrede. Sie hatten andere Prioritäten, die wichtiger waren als Jesus. Einer hat ihm Jesus gesagt, die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Das heißt, wenn du mich nachfolgst, wirst du kein Dach über den Kopf haben. Musst du das verstehen? Oh. Zweite Person. Er sagte, folge mir nach. Wie Jesus heute dir sagt, folge mir nach. Und er sagt, oh, aber lass mich erst meinen Vater begraben. Er spricht nicht von zu einer Beerdigung gehen. Okay, das meint er nicht, sondern er meint, sein Vater war ein bisschen älter und er wollte dann das verschieben. Also ich folge dir nach, aber erst warte ich, bis mein Vater stirbt, dann folge ich dir nach. Er sagt, nein, folge mir nach. Egal, was die Beziehungen da sind. Erstens, auf die erste Reihe, Väter sind wichtig, Muttern sind wichtig, Familien sind, aber erst auf der ersten Reihe ist Jesus. Bist du bereit, ihn wirklich zu folgen, nachzufolgen, auch wenn du alles verlassen musst? Vielleicht steht das für dich im Weg. Familie, Verwandten. An andere hat er gesagt, ich will dir nachfolgen, Herr, aber zuvor erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Und Jesus sagte, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Das heißt, alle anderen Beziehungen sind jetzt zweitrangig. Und Jesus ist am ersten. Und das klingt hart. Aber zu legen, mit wem du zu tun hast. Es ist kein Religionsleiter. Es ist kein, sagen wir mal, Papst. Er ist der Schöpfer des Universums, der dich gestaltet hat, der alle deine Haare kennt. Er hat dir gezählt, wie viele Haare du hast. Und er kennt deine Tage. Und er kennt deinen Lebensweg bis zum Lebensende, bis ins Ewigkeit. Und er, diesem, ist am Kreuz für dich gestorben und hat alle deine Sünden genommen in seinem Leib, 2 Jahre später. Und wurde bestraft von Gott, dem Vater. Und es war dunkel auf die Erde, als das mit Gott verhandelt war, dass alle der Zorn Gottes auf ihm gekommen ist, damit du und ich von unserem Schuld freikommen können, damit wir nicht den Zorn Gottes erfahren mussten. Dann ist es doch wert, alles zu verlassen und ihm nachzufolgen. Ich sag dir, wenn du Jesus nachfolgst, wirst du auch ein umso besser Ehefrau sein können, umso besser Verwandte, Freund sein zu dem anderen, weil Jesus vorrangig ist. Aber erst macht die Entscheidung, ihm nachzufolgen. Bist du in der Nachfolge Jesu? Hast du diese Entscheidung getroffen? Ich möchte dich flehen und bitten, tu das. Hat seinen Wert. Es wird auch Verfolgung zu erfahren. Es wird nicht immer leicht. Aber du kennst denjenigen, der den Weg geebnet hatte. Und du kennst ihn und er ist mit dir in dem ganzen Bedrängnisse bis ins Ewigkeit aus deiner gute Hirte. Und du kannst dich auf ihn verlassen. Jesus sagt dir heute, folge mir nach. Wir wollen beten.